Ich grüße euch herzlich. Ich freue mich, dass ich hier sein kann bei einer so vollen Kirche und so wunderbarem Lobpreis, nachdem wir jetzt 5 Wochen in Ägypten weiterarbeiten konnten an einem missionarischen Projekt, ist es einfach großartig, wieder in Marburg zu sein. Das Manifest des Glaubens, mit dem wir uns jetzt befasst haben in den letzten Wochen, das apostolische Glaubensbekenntnis, kommt ja aus den Tauffragen der frühen Christenheit. Wenn dann jemand bereit war, Jesus nachzufolgen und sein Leben auf Jesus aufzubauen, wurde er nach einer Vorbereitung oder sie für die Taufe, ja, zur Taufe geführt und dann wurde gefragt, zuerst, sagst du ab dem Teufel und allen seinem Wesen und Werken? Das war die Absage an den Teufel, die Abrenuntatio Diaboli auf Lateinisch. Und nachdem sich der Täufling abgesagt hatte von allem, was an heidnischen Dingen da war in seinem Leben, kam jetzt die Zusage, ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an den Heiligen Geist. Dieser sogenannte dritte Artikel, und Laura hat es vorhin schon gesagt, der ist eigentlich ganz kurz, ich glaube an den Heiligen Geist, der gehört so ein bisschen zu den vernachlässigten Artikeln des Glaubens. Oder er wird ersetzt, ja, ich glaube Vater, Sohn und Verstand oder Vater, Sohn und Bibel oder Vater, Sohn und meine Gemeinde. Es kam mal jemand aus einer Pfingstgemeinde in eine presbyterianische Kirche und hat dann etwas gebetet und hat was über den Heiligen Geist gesagt. Da hat sich eine Dame empört zu ihm rumgewandt und sagt, Heiliger Geist, sowas gibt's bei uns nicht. Wir sind Presbyterianer. Könnte man natürlich auch einsetzen. Wir sind Lutheraner, Baptisten oder was auch immer du jetzt gerade bist oder ich bin. Aber wir sprechen mit den ganzen Christen der Welt, mit der ganzen Weltchristenheit. Ich glaube an den Heiligen Geist. Noch ausdrücklicher, was das bedeutet, ist es im großen Glaubensbekenntnis, also in dem sogenannten nizänischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Da ist dieser kleine Satz erweitert worden und da heißt es nicht, ich glaube an den Heiligen Geist, sondern wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und mit dem Sohn gemeinsam angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und dann kommt der Rest dieses letzten Artikels. Also wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Nicht 3 Götter, sondern 1 Gott, 1 im Wesen, der sich aber der Welt in dreifacher Weise und uns in dreifacher Weise offenbart. Nämlich als Vater und Schöpfer, zweitens als Sohn und Erlöser und drittens als Geist und Vollender. 1 im Wesen, aber unterschieden in seinem Willen und in seinem Wort und in seinem Werk. So hat es mir ein Freund neulich mal erklärt, der viele Jahre im Dialog mit Muslimen war und der gesagt hat, wenn Muslime mich fragen, ja, glaubt ihr Christen nicht an 3 Götter, dann sagt er, dann versuche ich das so durch auszudrücken, dass es eine Person ist, ein Wesen, aber der hat einen Willen. Und er drückt diesen Willen durch ein Wort aus, so wie Gott der Vater durch Jesus, durch das Wort Gottes spricht. Und er wirkt, so wie er durch den Heiligen Geist wirkt. Das sind natürlich alles nur Versuche, dieses Geheimnis, dieses Mysteriums, das Mysterium Gottes, des Dreieinigen zu erklären. Gott ist eben nicht weniger als wir, er ist nicht weniger als eine Person, sondern er ist eine transpersonale Wirklichkeit. Ein Geist, der größer ist, der alles geschaffen hat und der sich uns zeigt und der uns diese Worte schenkt, mit denen wir das ausdrücken können und sicher nur ein ganz klein bisschen davon verstehen, was er in seinem Wesen ist, nämlich dass er Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Ja, nach diesem Crashkurs, Minikurs in trinitarischer Theologie, also Theologie Gottes des Dreieinigen, ist die Frage für mich, und vielleicht für dich, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich sage, wenn du sagst, ich glaube an den Heiligen Geist? Was bedeutet, an ihn zu glauben? Ich denke, zunächst einmal bedeutet es, mit ihm zu rechnen und dann ihn an sich heranzulassen. Also nicht nur zu sagen, es gibt den wahrscheinlich, weil die anderen das sagen oder weil es in der Bibel steht, sondern ihn an uns heranzulassen. Ja, vielleicht sogar ihn uns bestimmen zu lassen, weil er der Geist der Wahrheit ist, der Geist der Weisheit, weil er der Beistand ist, der Tröster, all das, was wir vorhin schon gehört haben. Ihm zu vertrauen, sich ihm anzuvertrauen. Deshalb meine Frage an dich, glaubst du an den Heiligen Geist in diesem Sinne? Vertraust du dich dem Heiligen Geist an? Machst du dieses Wagnis, dass du sagst, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe? Nicht das, was ich mir an tollen Sachen ausdenke, soll meinen Lebensweg bestimmen, sondern ich nehme diese Führung des Heiligen Geistes an für mich. Ich vertraue mich seiner Führung an. Paulus sagt im Römer 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, das sind Gottes Kinder. Es ist also ein Geburtsrecht, wenn du ein Kind Gottes bist, dass du vom Geist Gottes geleitet werden darfst. Ihr merkt, diese Aussage, die erst so ein bisschen unschuldig und ein bisschen theoretisch daherkommt, ich glaube an den Heiligen Geist, die hat ganz viele Aspekte. Das ist ein riesiges Thema. Wie könnte es auch anders sein? Weil wir reden ja schließlich nicht über ein Stück Wurst oder über irgendein Fitnessprogramm oder irgendwas, sondern wir reden über den Geist Gottes, über den Schöpfergeist, aus dessen Hand das alles kommt, was wir sehen, der alles in allem bewirkt, der sozusagen Gottes ausgestreckte Hand in die Welt hinein ist und den nichts, ohne den nichts bestehen würde. Wir reden über Gott, den Heiligen Geist, unermesslich viel größer als alles, was wir verstehen und einordnen können. Und viel mehr, als wir als Einzelne vielleicht in unserem Leben je erfahren können. Und dennoch gilt für uns alle diese unglaubliche Verheißung, dieses Versprechen von Jesus. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und seit Pfingsten, dem dritten großen Fest nach Weihnachten und nach Ostern, Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, Geburtstag der Kirche, seitdem ist der Geist gegeben, ist ausgegossen auf Männer und Frauen, auf Junge und Alte, auf Juden und Nichtjuden, auf alle Menschen, auf alles Fleisch, so wie es in der alten Sprache heißt. Alle, die zu Jesus gehören, sind wiedergeboren aus Wasser und Geist. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, wenn man das überhaupt so sagen kann. Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein Römer sein. Das steht in Römer 8, Vers 9. Sein Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 16. Also jetzt ist er da, der Geist. Er ist hier bei uns. Er erfüllt diesen Raum. Er erfüllt unsere Herzen. Er erfüllt, wenn wir es zulassen, unser Denken. Er erfüllt, wenn wir es zulassen, unser ganzes Leben. Er ist mitten unter uns und ist wirksam. So, was hat das jetzt für Auswirkungen? Manchmal, wenn man so über den Geist Gottes redet unter Christen, dann sind verschiedene Themen ganz schnell im Zentrum. Wir können über die Gaben des Geistes sprechen. Und das ist auch spannend. Johnny, der nächste Woche hier predigen wird, wo ich eigentlich gewünscht hatte, dass der heute predigen könnte, weil er so ein bisschen auch ja das zu einem zentralen Thema gemacht hat, so hat ihn Gott geführt, über den Heiligen Geist, sagte er, es wäre super, Johnny, kannst du nicht über den Geist reden? Ich rede ja nächste Woche über den Rest des Glaubensbekenntnisses. Johnny hat ein Buch geschrieben über eine dieser Gaben des Geistes, nämlich die Gabe des Sprachengebets. Aber es gibt ja viele Gaben. Diese besonderen Gaben wie Prophetie, wie in Sprachen reden oder Auslegung, also Übersetzung, Gaben von Heilungen. Aber es gibt auch so eher, sag mal, normale Gaben, die aber auch so einen übernatürlichen Touch und eine übernatürliche Verstärkung kriegen können durch Gottes Geist, wie Diakonie, Seelsorge, Organisationstalent. Es ist ja manchmal die Frage so, welche Gabe ist eigentlich die wichtigste? Ja, darüber können sich Christen streiten. Meine Antwort ist ganz simpel. Die Gabe ist die wichtigste, die am meisten in der Situation gebraucht wird. Wenn da ein trauriger und kaputter Mensch vor dir sitzt, der irgendwie einen Schicksalsschlag erlebt hat, dann ist vielleicht die Gabe der Seelsorge wichtiger als die Gabe der Organisation. Aber wenn du in einer Situation bist, wo Chaos ist, dann brauchst du vielleicht die Gabe der Organisation. Und wenn es Unklarheit gibt und man weiß nicht, wie es weitergeht, ist vielleicht die Gabe der Weisheit oder die Gabe der Prophetie wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Gaben nichts anderes sind als Werkzeuge. Manche Christen denken, Gaben sind sowas wie eine Medaille, also wie so eine, noch eine Medaille, noch eine Medaille oder ein Pokal, den ich mir aufs Regal stelle. Oh, wie viele Gaben hast du? Ja, ich habe 3. Wie viel hast du? 4. Nein, eine Gabe ist eigentlich nichts anderes als ein Werkzeug. Deswegen habe ich dir den Hammer mitgebracht und die Techniker möchte ich entspannen. Ich werde nicht auf das Mikro hauen mit dieser mit diesem Hammer, obwohl mein Impuls ist schon, das zu machen, ja. Also es ist ein Werkzeug. Das sind die Gaben des Geistes. Nicht mehr und nicht weniger, aber wir brauchen ja Werkzeuge. Jetzt will ich da nicht drüber reden, weil das wäre jetzt Abendfüllen. Ja, Gaben des Geistes, wunderbar. Sind Fähigkeiten, die Gott in uns erweckt. Gaben, sie können, ja, entwickelt werden. Sie werden empfangen, aber sie werden auch eingeübt. Langes Thema. Wir könnten natürlich auch sagen, naja, die Gaben sind nicht ganz so wichtig. Es steht doch was in Galater 5 über die Frucht des Geistes. Oh, da habe ich ja auch noch eine Frucht mitgebracht. Das ist die 7-fach. Es ist jetzt leider nur eine Orange. Ich schenke sie dem, der sie nachher will. Also die Früchte des Geistes. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Galater 5, Vers 22. Also Charakterzüge, Dinge, die andere ernähren können, wo aus deinem Leben Frucht rauskommt, Multiplikation, woran andere satt werden können. Etwas, was in unserem Leben wirksam ist. Nicht so sehr, dass wir es tun, sondern wie wir sind. Wo unser Wesen geprägt wird von Jesus Christus, wo sein Geist in uns das Bild Christi entstehen lässt, wo der Geist der Freiheit, so wie Paulus einmal sagt in 2. Korinther 3, Vers 17, in uns wirkt und wir verwandelt werden in das Bild Christi. Darüber könnte ich jetzt auch lange reden. Es wäre auch sehr, sehr schön. Ich will aber heute Abend den Zielpunkt und den Hauptschwerpunkt jetzt in der letzten Phase auf etwas anderes legen, nämlich über nicht auf die Gaben oder die Früchte, auch nicht auf die Führung durch den Heiligen Geist, was auch sehr, sehr spannend ist, dass der Geist uns führen kann. Vielleicht hast du schon mal erlebt, wie Gottes Geist dich auf ganz außergewöhnliche Weise geführt hat und im Alltag, wo du es vielleicht gar nicht gemerkt hast. Wir könnten reden über die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leiten will. Aber ich möchte heute vor allen Dingen über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist reden. Ich glaube an den Heiligen Geist, das heißt, ich sagte es am Anfang schon, ich vertraue mich ihm an. Ich lasse mich auf ihn ein. Ich lasse mich von ihm erfüllen. Ich bete das, was wir vorhin gebetet haben in diesem Gebet des mittelalterlichen Erzbischofs Stephen Langton, das Tresor vorgelesen hat. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Wir beten also darum, dass das geschieht, was Gott ja tun will. Wenn Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, lasst euch erfüllen mit dem Geist, dann ist das ja auch eine Zusage, dass Gott das tun will. Und dennoch tut er es nicht, ohne dass wir unsere Einwilligung geben und sagen, ja, Herr, bitte, erfülle mich mit deinem Geist. Aber ich denke, wenn du ein lebendiger Christ bist, dann hast du diese Sehnsucht, dann hast du dieses Verlangen, dann hast du diesen Durst, dass Gottes Geist dich erfüllen möge. Dann sehnst du dich danach, dass du erfüllt bist mit seinem Geist, mit seiner Energie, mit seiner Strahlkraft, mit seiner Durchhaltekraft. Und jetzt fragst du dich, wie kann das denn dann auch praktisch werden? Und mir ist es ganz wichtig, dass es heute praktisch wird. Dass wir nicht im Theoretischen bleiben, wenn wir über Gottes Geist reden, sondern dass wir das auch wirklich einen Weg finden für den Alltag, für wenn du nachher zu Hause bist, wenn du morgen an der Uni bist oder an deinem Arbeitsplatz oder wo immer du bist morgen, dass du das nachvollziehen kannst. Deswegen habe ich dir 4 kurze Hinweise mitgebracht zu diesem Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das erste ist, schau nicht nach Gefühlen, weil die Erfüllung mit dem Geist ist eine Wirklichkeit, die unabhängig ist von unseren Gefühlen. Ich erinnere mich an eine Situation, das war ein Bundesjugendkongress der Freien Evangelischen Gemeinden. Dort war die in Elspe, wo die Kamaifestspiele immer sind, manche kennen das vielleicht, waren 3.000, 4.000, 5.000 junge Leute da. Es war der Sonntagabend und ich war der eingeladene Prediger. Und das ist immer der Abend, wo man aufruft, dass Leute jetzt ihr Leben Jesus geben sollen. Und da sehnt man sich ja nach dem Wirken des Geistes, nach der Erfüllung des Geistes. Ich bin da hingefahren, ich hatte absolute Migräne. Es war ein Tag, da ging es mir wirklich, wirklich schlecht. Ich weiß noch, ich stand auf der Bühne und da waren diese ganzen Leute und die Band hatte gespielt und jetzt kam es drauf an. Und ich habe gesagt, Jesus, ich habe überhaupt keine Power. Ich kann keinen Gedanken klar fassen. Ich kann keinen Satz sozusagen, ich weiß bei diesem Satz nicht mehr, was habe ich gerade gesagt, ja? Und passt das überhaupt zusammen, die Worte? Also ich war völlig unter dieser Migränewolke. Aber dann habe ich erlebt, ich habe da auch nur kurz gepredigt und dann sagten sie, ja, du musst jetzt noch einladen, dass Leute, die ihr Leben Jesus geben wollen, dass die nach vorne kommen. Und auf einmal passierte etwas, was für mich und für alle, die da waren, völlig unbegreiflich war. Weil es lag nicht an meiner tollen Predigt, weil die war wahrscheinlich ziemlich grottig schlecht. Aber es passierte, dass Leute strömten. Erst 10, dann 20, dann 100, dann 200, dann 300, dann 400, 500, dann sagten die, du musst noch mal eine Ansage machen, dass wir das eine Zelt, wo eigentlich Veranstaltungen sind, zu einem Seelsorgezelt wenden. Und dass jeder, der ein Pastor ist oder ein Pastor kennt oder Jugendleiter ist und einen Jugendleiter kennt, mitkommen soll als Gesprächspartner. Und ich habe erlebt, für mich ganz entscheidend, deswegen erzähle ich das jetzt auch so ausführlich, das Wirken des Geistes unabhängig ist von Gefühl. Mein Gefühl war im Keller und zwar ganz tief, in der Tiefgarage, in der untersten Sohle. Und dennoch hat Gott das Wenige, was ich da bieten konnte, benutzt. Und natürlich die Gebete der anderen, die alle da waren, das schreibe ich ja überhaupt nicht mehr zu, sondern ich will ja genau das sagen, ich schreibe es nicht mehr zu, sondern dem Geist. Und deswegen, wann immer du auch in Anfechtungen bist, das ist kein Zeichen, dass der Heilige Geist dich verlassen hat. Wenn du dich schlecht fühlst, ist das auch noch kein Zeichen, dass vielleicht der Geist nicht da ist, sondern es ist einfach nur ein Zeichen, dass du dich schlecht fühlst. Vielleicht hast du schlechten Pfannkuchen gegessen oder irgendwas. Ja, aber Gottes Geist ist unabhängig von unseren Gefühlen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Geist Gottes ist in einer ganz engen Verbindung zur Heiligen Schrift. Und wenn du erfüllt werden willst mit dem Heiligen Geist, dann erfülle dein Denken und dein Herz mit der Heiligen Schrift. Der Epheserbrief und der Kolosserbrief, die sind so ein bisschen parallel gestaltet von Paulus. Und an der Stelle, wo er im Epheserbrief schreibt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist, schreibt er an der entsprechenden Stelle im Kolosserbrief, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Das heißt, wenn du dich erfüllen lässt und das Wort Gottes, das Wort Christi in deinem Herzen wohnen lässt, dann ist das genau dieses Auffanggerät, dieses Auffanggefäß für die Fülle des Geistes. Suche den Geist nicht im Gefühl, suche ihn in der Heiligen Schrift. Lies die Heilige Schrift, lerne Teile davon auswendig. Lass das Wort Christi reichlich wohnen unter dir und dann wirst du die Fülle des Geistes erfahren. Das ist kein Gegensatz, sondern das kommt zusammen. Und das Dritte ist, der Geist erfüllt die, die bereit sind, ihm zu folgen und gehorsam zu leben. Weil wenn der Geist Gottes etwas zu dir sagt, dann ist ja nicht die Frage, ob wie toll ist das oder ob kommt das in Zungengespräch oder in Prophetie oder durch das Bibellesen oder durch den Ratschlag eines anderen oder durch einen Gedanken in deinem Herzen, sondern die entscheidende Frage ist ja, tust du das, was der Geist Gottes zu dir sagt? Das ist die entscheidende Frage. Und Gott führt uns und füllt uns immer dann, wenn wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Das ist mein dritter Punkt. Also erstens, achte nicht auf Gefühle, sondern glaube, dass Gottes Geist wirken kann, ganz jenseits von deinen Gefühlen. Zweitens, lebe in der Heiligen Schrift als ein Gefäß, in dem der Geist dich erfüllen kann. Und dann tue das, was er dir sagt. Lass dich führen. Lass dich von ihm an die Hand nehmen. Und das Letzte, und da habe ich jetzt auch noch mal was mitgebracht. Ihr habt euch vielleicht auch gedacht, ob ich zum dritten Punkt auch noch was habe. Über die Erfüllung des Geistes, da habe ich natürlich auch was mitgebracht, nämlich diese Taschenlampe. Also diese Lampe, wenn der Geist in unserem Leben uns erfüllt, dann kann sie leuchten. Dann kann sie leuchten. Okay. Die leuchtet gerade nicht. Vielleicht ist da ein Problem. Ich weiß nicht genau. Könnte da sein. Ich mach mal auf. Normalerweise wäre da jetzt ja eine Batterie drin, ja? Und da erkenne ich aber, da ist was anderes drin. Jetzt ist die große Frage, ich habe das so doll da reingesteckt, ob ich das wieder rauskriege. Okay, vielen Dank. Ey Marvin, du bist cool, ich danke dir. Siehst du, also das ist auch eine gute geistliche Übung. Also wenn einer nicht leuchten kann, dann hilft der andere, der leuchten kann, das ist gut. Aber das Ganze ist jetzt auch eine kleine Vorführung, vielen Dank. Also ihr merkt, da wo die Batterie drin ist, drin sein sollte, da ist was anderes drin, ja. Da ist etwas Schmutz drin. Na gut, ich gebe es zu, es ist eigentlich eine saubere Serviette. Aber das ist das, was da nicht reingehört ins Herz, ja. Das ist ein Symbol für das, was wir ausräumen müssen, damit da auch die Batterie rein kann. Vielleicht die Schuld, vielleicht eine Hartherzigkeit, vielleicht eine Bitterkeit. Gottes Geist ist sensibel und er will in einem Herzen wohnen, das bereitet ist für ihn. Das nicht voll ist mit übler Nachrede oder mit Neid oder mit Bitterkeit. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Wo ist denn meine Batterie? Ich habe ja auch noch eine Batterie dabei. Ey Marvin, du gehst in die Geschichte ein. Das haben jetzt alle Leute gesehen, wie nett du bist. Genau. Ich weiß nicht, ob du mal Pfadfinder warst, allzeit bereit oder so. Ja, jetzt hier die Batterie, ja, das soll jetzt die Kraft des Geistes. Aber irgendwie funktioniert es auch noch nicht. Da ist noch was drin. Jetzt muss ich ein bisschen klopfen, um das rauszukriegen. Und jetzt brauche ich vielleicht doch noch deine Hilfe, Marvin, oder die von jemand anderem. Mal gucken, ob ich das denn jetzt rauskriege, was da drin ist. Das ist das Problem, wenn man das vorher nicht übt oder so oft übt, bis es nicht mehr funktioniert. Ach, da ist noch was drin. Was ist das denn jetzt hier? Oh, ja. Sowas kann auch an der falschen Stelle sein, ja. Seht ihr das hier? Ja, genau, ihr seht das. Ja, erst wenn es leergeräumt ist, wenn alles weg ist, was da nicht hingehört. So, jetzt muss ich noch wissen, warum ich das hier reintue. So. Dann kann diese Lampe auch leuchten. Übrigens, das habe ich schon für die Kollekte vorbereitet, diese 10 Euro. Nur, dass ihr nicht denkt, ihr kriegt die oder so. Ja. Und jetzt, sieh da. Ja. Und gut, vielen Dank. So schwer das war das jetzt auch nicht, dass ihr dafür klatschen müsst. Also Gottes Geist will uns erfüllen, aber wir müssen manchmal erst ausräumen. Das wollte ich deutlich machen. Und das gilt ja nicht nur für euch, das gilt für mich, das gilt für uns alle. Christsein bewährt sich im Alltag. Die Erfüllung des Geistes, die brauchen wir im Alltag. Und so beten wir darum, dass Gottes Geist uns erfüllt. Ich glaube an den Heiligen Geist heißt, ich folge dem Heiligen Geist. Ich erwarte die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich vertraue mich dem Heiligen Geist an. Während die Band jetzt schon nach vorne kommt, würde ich gerne mit euch beten. Und wenn ihr möchtet, dann steht doch auf und dann beten wir einfach in unseren Herzen, dass Gottes Geist uns erfüllen kann. Wir nehmen uns einen ganz kleinen Augenblick Zeit und sagen, Herr, komm hinein, erfülle uns. Und zeig uns jetzt auch, ob da irgendwas ist, was da nicht hingehört. Irgendwas, was wir loslassen müssen, um mehr von dir zu empfangen. Herr, du bist der Geist der Wahrheit. Du bist der Geist des Trostes. Vielleicht sind es auch Wunden, die uns blockieren. Auch da komm hinein mit deiner Heilung. Du bist der Geist der Reinheit. Du bist der Geist der Gerechtigkeit. Du bist der Geist der Heiligkeit. Herr, wir laden dich ein. Erfülle uns, erfülle mich. Jetzt kannst du es vielleicht einfach beten, ganz in deinem Herzen. Erfülle du mich, Heiliger Geist. Erfülle mich, Heiliger Geist. Jetzt in der Anbetungszeit haben wir Möglichkeit, dieses Gebet weiter in unserem Herzen zu bewegen, auch dorthin zu gehen, für uns beten zu lassen. Gott will uns berühren. Jetzt in diesem Augenblick, er ist da. Er will uns aber auch heute Abend berühren, wenn wir schlafen, morgen, wenn wir aufstehen, er ist da. Herr, wir danken dir für die Gabe deines Heiligen Geistes und wir sagen ja, wir glauben an dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.